Guten Morgen miteinander. Schön, bist du da. Dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Das Licht bekommt dann vor allem Bedeutung, wenn es dunkel ist. Das merkt man, wenn man daheim ist und die Sicherung rausgeht und dann es dunkel ist und man plötzlich sich muss orientieren. Gut, daheim geht das meistens noch. Dort findet man im Normalfall den Weg auch im Dunkeln. Wir haben heute einen Text, wo ich das Gefühl habe, der drückt auch viel Dunkles aus, aber ich habe das Gefühl, darum kommt das Licht vielleicht umso mehr zur Bedeutung oder Deutung drin. Wir machen weiter in der Epheserbriefserie, im Epheser 5, Vers 1 bis 7. Und das möchte ich euch vorlesen. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr sind seine geliebten Kinder. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer. Das war wie ein wohlriechender Duft, der zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi, Gottes, miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Und der zweite Teil war da noch. Genau. Als ich so angefangen habe, mit dieser Predigt mir Gedanken zu machen und zu schauen, was da so ein bisschen kommt, habe ich gemerkt, ui, da ist noch ein happiger Text. Und habe mit dem Joni ein bisschen darüber geredet und habe gesagt, ja, jetzt habe ich wieder mal einen herausfordernden Text verwünscht. Also das «Möchtet nicht», «Ihr sollt nicht», «Der Zorn Gottes», wird euch treffen, gebt euch nicht mit denen ab. Und so ich als der harmonieliebende Typ, ist das ja nicht gerade das, was man sich jetzt wünscht, wo man darüber reden soll. Und wir sind eben drauf gekommen, dass eigentlich gerade der Text, gerade das Dunkle oder Schwere vielleicht in diesem Text, auch der Gegensatz ist zum Licht. Denn durch den Kontrast wird das Schöne besonders sichtbar. Wir sehen ein kleines Beispiel, die Schmetterlinge. Also wenn die jetzt auf der weißen Wand angemacht wären, ich glaube, wir würden sie kaum sehen, sich immer nicht zur Geltung, aber mit dem dunklen Hintergrund kommt ihre Schönheit umso mehr zur Geltung. Und ich glaube, das soll ein bisschen in diesem Text die Richtung sein, die ich einschlagen möchte heute Morgen. Als Kirche sollen wir Kontrast sein zu der Gesellschaft. Und wenn wir diesen Kontrast nicht mehr sind, müssen wir uns fragen, sind wir überhaupt noch Kirche? Die Welt, die wird eigentlich immer bleiben, wie sie ist. Ich glaube nicht, dass sich die stark verändert. Sie wird sich verändern schon, aber ich glaube, es ist immer eine Welt, die im Kontrast steht zum Reich von Gott. Solange wir auf dieser Welt sind, bis dann der neue Himmel und die neue Erde uns geschenkt wird, solange, glaube ich, wird der Kontrast zwischen dem Reich von Gott und dieser Welt immer bleiben. Und das ist nicht an sich das Problem, das Paulus hier anspricht. Sondern er spricht vielmehr an, dass die Kirche in der Gefahr ist, nicht mehr Kontrast zu sein zu dieser Welt. Dass sie sich also dieser Welt anpasst, dass sie sich verschmelzt, dass sie dieser Welt ähnlich wird. Da hat Unzucht stattgefunden, Unreinheit, dummes Geschwätz, Habgier, all diese Sachen in der Kirche. Und das ist schon ein Zeichen vom Ende. hat man in der Bibel schon gesagt, und ich glaube, das ist ein Zeichen, das wir immer wieder sehen, vielleicht vom Ende. Nur wissen wir nicht, wann das Ende kommt. Menschen, die in der Kirche sind, die das Geld lieben, die das Leben mehr lieben als Gott, wo die Liebe Gottes vielleicht einfach in den Hintergrund rückt. Und anstatt Gott nachzuahmen, ihm nachzufolgen, passen sie ihr Leben dieser Welt an. Und ich glaube, da bin ich immer wieder in der Gefahr, da soll ich mich immer wieder hinterfragen. Und du vielleicht auch. Im Kern fragt der Paulus uns eigentlich hier, wie stark und wie leidenschaftlich ist deine Liebe zu Gott? Es ist eine Frage von der Liebe, die ich habe, Gott gegenüber. Eine Frage davon, wie viel Raum nimmt sie ein in meinem Leben oder wie viel Raum stehe ich ihr zu oder nicht. Wie stark liebst du Gott? Oder vielleicht anders gefragt, wo fängt die Liebe Gottes in meinem Leben an und wo hört sie vielleicht auch wieder auf? Ist es dann, wenn ich zur Nacht vor dem PC hocke? Oder ist es dann, wenn ich vielleicht mit irgendjemandem über jemand anders am Reden bin und dann Sachen rauskommen, die ich eigentlich vielleicht gar nicht will und doch kommt es? Ist es dann, wenn ich mich auf Kosten von anderen amüsiere? Das ist meine Seite. Und manchmal erleben wir das ja auch bei anderen. Dass sie sich nicht so verhalten, wie wir denken, es wäre gut. Und das ist so der Moment, wo wir denken, es wäre doch so gäbig, wir könnten andere Menschen auch verändern. Dass sie doch mehr würden werden oder noch mehr bestimmt wären von der Liebe Gottes. Und vielleicht kennst du das, oder wir kennen es einmal, in der Erziehung der eigenen Kinder. Wo manchmal vielleicht der Wunsch da wäre, dass das Kind eben das macht, was man will. Und das wäre ja das Gute, oder? Und es dann gleich nicht das macht, was man will. Man will ja, dass sich das Kind richtig verhält. Man will ja als Eltern, dass das Kind gute Entscheidungen trifft, die für uns gut sind, nicht wegen uns, aber für das Kind. Wir wollen doch, dass das Kind nicht anfängt zu rauchen, dass das Kind nicht Pornos schaut oder das Kind irgendwo im Ausgang weiss, der Gucker, was macht oder inhaliert oder was auch immer. Und irgendwo müssen wir feststellen, wir können es nicht machen. Wir haben es nicht in unseren Händen. Aber wir merken es ja nicht nur vielleicht bei den Kindern oder bei jemandem in unserem Umfeld. Wir merken es doch auch einmal bei mir selber. Dass ich mich nicht im Griff habe. Dass ich vielleicht manchmal Sachen denke, wo ich nachher, die haben gescheiter geschwiegen oder nicht so schnell geschwätzt oder das Falsche gesagt. Dass ich nicht so zynisch wäre. Oder dass ich Sachen nicht anschaue, die ich angeschaut habe. Und man schafft selber, sich nicht zu ändern in dem Inneren. Was können wir denn machen? Wie können wir das angehen in unserem Leben oder im Leben von anderen? Und ich glaube, da gibt uns der Paulus einen kleinen Hinweis. Er fängt an, folgt dem Beispiel Gottes. Imitiert Gott, macht Gott noch. Macht so, wie er es gemacht hat oder wie er es macht. Folgt ihm. Geht es bei dem jetzt darum, dass ich mich richtig verhalte, in jedem Fall? Dass ich mich trainiere, in dieser und dieser Situation genau mich so und so zu verhalten, dass ich mich eben richtig verhalte? Oder geht es nicht viel mehr darum, dass mein Innere verändert wird? Dass das, was ich mache, natürlich passiert. Und klar geht es ums Zweite. Es geht darum, dass der Geist Gottes, dass der lebendige Gott, er selber in mich hineinkommt, in mir Wohnung nimmt, sich breit macht und ich aus ihm raus kann leben. Und dann das kann machen durch seine Kraft, wo ihm entspricht. Und ich glaube, wenn der Geist Gottes in mir Raum einnimmt, dann werde ich von innen heraus verändert. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann gibt es Sachen, wo ich denke, wow, da haben sich Sachen wirklich verändert, sogar bei mir. Und es gibt Sachen, wo ich denke, da dürfte sich noch weiter etwas verändern. Wir haben ja schon im 4. Kapitel vom Epheserbrief gesehen, oder haben wir miteinander angeschaut, dass unser Verhalten beim Denken anfängt. Das Innerste vom Menschen, unser innerste Denken und Sein, dass das soll verändert werden, damit auch das, was wir machen, dem entspricht, was Gott will. Dass wir in sein Licht verändert werden, in seine Art verändert werden, in sein Willen verändert werden. Und wenn das von innen rauskommt, dann passiert nachher auch das in dem, was ich tue. Dann rede ich das, was Gott will. Dann amüsiere ich mich nicht auf Kosten von anderen. Es geht also nicht darum, dass ich mich einfach richtig verhalte. Ich glaube, das wäre das Schlimmste für die Welt, eine Kirche voll Christen, die sich einfach verhalten, um verhalten zu wollen. Aber innen, im Herz, hat sich gar nichts verändert. Das wird ein Christ sein, wo mehr Krampf und Kampf bedeutet als Leben. Zurückzukommen vielleicht auf das Bild vom Erziehen von Kind. Wenn ich nicht will, dass das Kind Sachen macht, wo ich denke, es tut ihm nicht gut. Ich habe ja jetzt hier sehr viel unternehmen als Eltern. Wir können einen ganzen Katalog aufstellen von Regeln. Bis dorthin darfst und ab dann gibt es Sanktionen. Das ist gut, da ist schlecht. Und wenn du das noch machst, dann ist es ganz schlecht. Und das wollen wir überhaupt nicht, aber da darfst. Und ich glaube, als Eltern haben wir Verantwortung. Wir wollen ja irgendwo unsere Kinder prägen und einen Weg mit ihnen gehen und ihnen zeigen, was gut und schlecht ist. Aber ich glaube, ein Weg, wo wir aufzeichnen, dass wir vor allem viel Gebot und Verbot bauen und aufbauen, ist die Gefahr sehr gross, dass wir Verhalten trainieren. Aber seien wir ehrlich, wer von uns will ein Kind, das etwas macht, nur damit es jetzt mir am Papi gefällt oder am Mami? Wir wollen doch ein Kind, das sich so verhält, dass es eben ihm gut geht, schlussendlich. Dass es Entscheidungen trifft, die gut für ihn sind. Dass sie in herausfordernden Situationen eben das Gute für sich wählen. Und das geht ja dann eben nicht nur bei den Kindern, sondern ist ja auch bei mir. Dass ich in herausfordernden Situationen das Gute wähle. Dass ich dann, wenn ich in Gefahr bin, zu tratschen, lehre nein, jetzt schwiege ich. Dass ich dann, wenn ich in Gefahr bin, vielleicht auf Sachen zu klicken auf dem Computer, es kann auch sein. Und nicht einfach, weil ich es kann. Weil ich nicht muss. Weil eine Kraft in mir wirksam wird, wo ich das nachher schaffe. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich zu dem Punkt, dass ich den Willen Gottes machen kann und nicht einfach meinen Willen tun. Dass ich Gott gehorsam sein kann und nicht einfach das machen, was vielleicht andere von mir erwarten. Ich möchte auf die Frage später mal zurückkommen. Der Paulus zählt ein paar Sachen auf hier in diesem Text, die nicht zu einem Leben als Christ passen. Im Vers 2 sagt er hier, redet er von diesem wohlriechenden Duft. Und er sagt das über Christus. Christus, der ein Opfer gemacht hat, wo Gott Gefallen daran hat, an diesem Opfer. Er hat Freude gehabt an diesem Opfer. Und das Opfer von Jesus ist für Gott wie ein Wohlgeruch, ein süßer Wohlduft. Einfach etwas Herrliches gewesen in Gottes Augen. Wow, mein Sohn hat so etwas Wunderbares da. Und wir sollen leben in einer Liebe, die eben von genau von dem Christus geprägt ist. Eine Liebe, die sich breit machen soll in uns. Und durch die Liebe werden wir genau so zu einem wohlriechenden Duft. für Gott. Und das bedeutet auf die andere Seite, dass die Sachen, die hier stehen in diesem Text, die eben nicht dazu passen, das sind Sachen in unserem Leben, die das Leben zum Stinken bringen. Sexuelle Unmoral, schamloses, ausschweifendes Leben, Habgier, das sind Sachen, das bringt nicht den Wohlgeruch ins Leben, das bringt den Gestank ins Leben. Und der Gestank, sagt der Text, da ist so stark, dass er eben keinen Platz im Reich von Gott hat. Beleidigung, dummes Geschwätz, zweideutiges Geschwätz, all das sind Sachen, die unser Leben zum Stinken bringen. Schnell haben wir Sachen gesagt, die andere schlecht machen. Das ist Gestank. Und jetzt, wenn wir uns fragen, ja, aber unser Leben soll ein Kontrast sein zu dieser Welt, ein Licht in der Dunkelheit, dann sollen wir es doch nicht gleich machen wie die Welt. Und gleich merken wir eben, wir schaffen es gar nicht immer. Es ist nicht einfach machbar. Und gleichzeitig glaube ich, wir sind dem einfach auch nicht so ausgeliefert. Weil wir eine Kraft in uns haben, die viel mehr kann als wir selber dieser Kraft zugestehen. Der Paulus nennt die Habsucht in diesem Text im gleichen Atemzug wie Unzucht und Unreinheit. Habsucht ist so ein Türöffner für vieles. Und Habsucht hat viel mit Lust zu tun. Lust kann sich zwar auf sexuelle Reize beziehen, Lust kann sich aber auch auf Geld, auf Macht, auf Reichtum beziehen. Lust ist, glaube ich, eine starke Form, wo ich ins Zentrum rücke, von Selbstsucht. Die Lust, können wir sagen, ist ein Gegenpol zu der Liebe. Die Liebe, die in diesem Text kommt, vorkommt, ist die Agape-Liebe. Die Liebe, die sich selber aufgibt. Die Liebe, die sich verschenkt. Und die Lust, die macht gerade das Gegenteil. Die stellt mich im Mittelpunkt. Ich komme zuerst. Ich brauche. Ich nehme mehr. Und wir sollen von dieser Liebe geprägt sein. Unser Herz, unsere Seele soll voll sein von dieser Liebe. Und darum sollen wir diesen Sachen auch absagen. Bewusst uns dagegen entscheiden. Aber noch viel mehr, glaube ich, sollen wir uns eben genau mit dieser Liebe auseinandersetzen. Weil je näher wir in dieser Liebe leben, desto weniger Kraft hat auch die anderen Sachen in unserem Leben. Und desto weniger ist es auch ein Kampf gegen das Böse oder das Schwierige, weil wir von dieser Liebe gefüllt sind. Weil sie Raum einnimmt und ich aus dieser Liebe heraus kann handeln und leben. Aber wie machen wir das? Wie schaffen wir denn das? Dass die Liebe mir feurig bleibt, lebendig bleibt und nicht einfach kalt wird. Wie komme ich zum Punkt, dass ich mich fürs Gute entscheiden kann? Und ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, was eben der Paulus hier bringt. Ein erster Schritt ist dann, wenn ich Buße tue. Wenn ich bekenne, wenn ich etwas falsch mache. Und heute feiern wir ja das Abendmahl. Und das ist so ein schöner Moment, finde ich immer wieder, sich bewusst werden, was Jesus für uns da hat. Aber es ist ein Moment, wo ich wieder zu Jesus kommen kann und sagen, Jesus, du siehst das, dort, wo ich versagt habe. Ich gebe dir das her, vergib mir. Und das ist immer wieder eine Chance, wo wir für einen Tisch machen, wo er einfach, er freut sich so, wenn wir kommen. Und er freut sich so, uns zu vergeben. Das ist für ihn kein Stress. Das ist seine Mission. Das ist seine Leidenschaft. Er will uns vergeben. Für das hat er sein Leben verschenkt. Und er, ich glaube, das ist eine der grössten Freuden, von Jesus, wenn Menschen zu ihm kommen und sagen, Jesus, vergib mir. Und er sagt, ja, ich vergib dir, klar. Schön bist du gekommen. Und komm, jetzt gehen wir zusammen weiter. Ich möchte dich füllen mit meiner Liebe. Ich möchte dir die Kraft geben. Und das darfst du heute praktizieren, morgen mal ganz bewusst, wenn es Sachen gibt in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, ah, dann möchte ich einfach auch noch mehr die Kraft Gottes erleben. Gib es ihm an. Und dann gibt der Paulus noch ein paar weitere Anweisungen. Er sagt, als erstes, wir sollen Gott nachahmen. Ich weiss nicht, ob wir jemals auf dieser Welt werden begreifen, wie fest Gott uns liebt. Wie stark die Liebe von ihm ist. Wie der Vater da ist, der uns geschaffen hat. Und seine Liebe kennt keine Grenzen. Egal, was du tust. Er liebt dich. Bis ans Ende. Gott hat die Liebe. Und das ist eben nicht irgendeine Liebe. Die Liebe Gottes. Das ist die Agape-Liebe. Eine Liebe, wo es nicht um mich selber geht. Eine Liebe, die ich mir für andere hingebe. Und wenn wir Gott nachahmen in dieser Liebe, dann geht es darum zu verstehen, was für eine Kraft da drin steckt, was für eine Leidenschaft in dieser Liebe ist. In Gott selber. Und dass die jetzt in mein Leben kommt und hier will sichtbar werden. Auch für andere, aber auch für mich persönlich. Und wie kommt jetzt die Liebe in mein Leben? Und ich glaube, wir könnten jetzt Stunden über Liebe reden. Eine Exegese machen, eine Bibelstunde machen über Liebe, dass wir so viel wie möglich wissen, was Liebe denn wirklich bedeutet. Was ist der Unterschied zwischen Agape und Phileo-Liebe? Und dann ist ja noch die Eros-Liebe. Und wir könnten uns da lang darüber unterhalten. Und wunderbare Bibelstunden machen, das ist nicht einfach schlecht. Aber ich glaube, wir werden es nie ganz erfassen. Wir werden es nie ganz packen können. Es wird nie Platz haben, hier zwischen unseren Ohren, in dieser grauen Masse, weil sie das übersteigt. In Epheser 3,19, das haben wir ja schon miteinander angeschaut, dort steht, wo der Paulus für die Gemeinde betet, und wir werden das Gebet am Schluss oder heute auch noch mal beten miteinander. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wie können wir eine Liebe verstehen, die man gar nicht verstehen kann? Die unser Verstehen übersteigt. Die Liebe von Gott, die übersteigt die Fähigkeit, unsere Fähigkeit, sie zu verstehen. Sie ist ganz einfach grösser, sie ist weiter, sie ist stärker, sie ist mächtiger, als ich das je wird begreifen. Dass jemand kommt und sagt, Gott, da ist mein Leben, nimm es. Brauchst du zu deiner Ehre? Ich möchte für dich leben. So etwas Verrücktes kommt doch nicht einfach aus einem menschlichen Herz. Wenn jemand kommt und sagt, ich verkaufe mein Hab und Gut und ich investiere in das Reich von Gott, so etwas Verrücktes kommt doch kein Mensch in Sinn. Dass jemand kommt und sagt, Jesus, ziehe in mein Leben ein. Übernimm den Lied von meinem Leben. Sei mein Herr, sei mein Meister, der dir nachfolgen. So etwas verrückt. Kommt doch nicht einfach aus uns raus. Dass sich jemand entscheidet, 10% von seinem Einkommen einfach ins Reich Gottes zu investieren. So etwas verrückt kommt einem doch nicht in Sinn. Das machen wir nicht einfach aus uns raus. Aber wenn wir das denn nicht aus uns machen können, was können wir denn machen? Was liegt denn an uns? Du kannst dem Licht folgen. Du kannst Gottes Beispiel folgen. Du kannst auf die Knie gehen. Und beten. Und ich verspreche dir, es wird sich etwas ändern. Dein Leben wird sich ändern. Gemeinschaft mit unserem Vater, die verändert zuallererst auch uns, mich. Und ich glaube, sie verändert auch mein Umfeld. Menschen um mich herum. Wenn wir wieder das Bild brauchen von den Kindern, sorry, wenn ich wieder auf das komme. Dann kann ich eben auf meine Knie gehen und für meine Kinder beten. Das kann ich machen. Ich kann beten, Vater, komm ins Leben von meinen Kindern. Von meinem Sohn oder von meiner Tochter. Wir haben kürzlich einen kurzen Zwischenfall gehabt, wo wir gemerkt haben, da brauchen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Gebet. Wenn sich ein Kind für etwas entscheidet und wir denken, nein, das entspricht nicht unserem Wert. Aber wir können schon kommen und sagen, schau, das wollen wir nicht, das gibt es nicht oder was auch nicht. Aber viel mehr kann ich gehen und sagen, Vater, komm und verändere das. In seinem Herz, dass es das nächste Mal eben anders handelt. Und nicht, weil ich komme und Sanktionen setze, sondern weil du in seinem Leben gross wirst. Oder weil du in meinem Leben gross wirst. Und ich dann mich anders verhalte. Es geht also nicht darum, einfach etwas zu machen, damit es gemacht ist, ein Gebot zu halten. Und es gibt Gebote, die sind nicht einfach schlecht. Das heisst nicht, dass die schlecht sind. Aber es geht nicht darum. Es geht viel mehr darum, wie es im Inneren, wie Jesus im Inneren stark wird. Es geht nicht darum, ob mein Kind jetzt irgendwann mal in Ausgang gehen darf oder nicht. Es geht darum, wird Christus in ihm so stark, dass es im Ausgang kann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Oder das mache ich und da entscheide ich mich dagegen. Und nicht, weil ich einen Papi habe, der hinten dran mit der Peitsche klopft oder was auch immer. Sondern, weil ich Jesus will nachfolgen. Und so hart das ist, das können wir ja nicht machen bei unseren Kindern. Wir schaffen es ja selber, nicht einmal immer bei uns. Aber wir können dafür beten, dass Christus in unseren Kindern gross wird oder Christus in mir gross wird. Dass der Geist Gottes einfach Raum gewinnt. Und das ist so eine Kraft. Das ist so, ich unterschätze das tagtäglich, habe ich das Gefühl, was für eine Kraft Gott in mir ist. Wir wollen und sollen am Licht oder können am Licht nachfolgen, Gott nachahmen. Gott ist so viel mehr. Er hat so eine Fülle. Und wenn wir hier zurückkommen von diesem Text, dass wir mit der ganzen Fülle vom Leben erfüllt werden, wo Gott zu finden ist, genau um das geht. Dass seine Fülle in meinem Leben gross wird. Und das darin ist die ganze Fülle Gottes, die bei ihm zu finden ist. Also mehr gibt es nicht als das. Und ich glaube, wenn das in mir anfängt wachsen und gross werden, dann glaube ich, habe ich auch den Sieg von vielem in meinem Leben, wo ich nicht muss Sachen machen, die ich nicht will. Wir wollen jetzt zum Abendmahl kommen. Und wie ich schon gesagt habe, ist ein Moment, wo du einfach nochmal eine Sache kannst abgeben bei Gott. Und wenn du nichts abzugeben hast, dann ist das auch kein Problem. Dann darfst du einfach zu Jesus kommen und daran denken und ihn ehren und loben und preisen, für was er da hat für dich. Für was für ein Geschenk wir dürfen haben, dass er sein Leben am Kreuz gelassen hat. Bevor wir zum Abendmahl kommen, möchte ich einfach kurz wie eine Minute geben, für jedes einfach nochmal vor Gott zu kommen. Frag ihn, was er dran ist, vielleicht da bei ihm abzugeben, in dem, dass du das Abendmahl nimmst. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, dann zeigt er dir das auf. Und tschüss, gang in Lobpreis, wir werden nachher auch singen, ehre ihn mit dem, was du hast, mit deinen Worten, mit den Liedern. Wir sind im Moment still.